Transpondercode 77. Der Podcast rund um Flugunfälle und deren Hintergründe. Mit Ina und Nadja.
Die 14 Tage sind um, wir sind wieder da.
Hallo.
Und diesmal sind wir wieder zu zweit, freue mich.
Ich bin gesund.
Yeah.
Wieder, Gott sei Dank.
Ja, Gott sei Dank. Du behörtest dich ja ganz schlimmer.
Ja, die Bronchien, ne, was soll's.
Ja. Ich würde sagen, wir starten wieder rein mit ein bisschen Feedback. Und zwar, die liebe Jasmin hat ganz viel kommentiert. Und zwar, dass unser Podcast für sie, also aus ihrer Sicht, die absolute Nummer eins ist. Und das freut uns natürlich zu hören.
Selbstverständlich.
Und schrieb aber auch noch, dass die Berichterstattung spannend und gut ist. Zu der Folge Terroranschlag oder Unglück schrieb sie aber, dass sie mit jeder Folge mehr zu dem Schluss kommt, dass sie nicht mehr fliegen möchte. Und genau das wollen wir ja eigentlich nicht. Weil auch wenn wir alle 14 Tage über einen Flugzeugabsturz berichten, ist die Luftfahrt ja einfach immer sicherer geworden.
Ja, also man hört wenig. Also vor allem so weit wie gut gar nicht, dass irgendwo...
Genau, also es kommt halt immer wieder vor, aber ja. Es ist schon deutlich weniger geworden als, ich sag mal, noch vor 30 Jahren.
Ja, genau.
Genau. Weiter hat sie aber auch noch geschrieben, dass sie findet, dass wir das Ganze sehr realistisch schildern. Realistisch schinden. Jetzt schon Sprachfehler. Und dann hat sich wieder Theo Anteil Nagi gemeldet zur letzten Folge und dass die wirklich perfekt war. Da habe ich aber nachher noch was einen etwas anderen Kommentar dazu. Aber auf jeden Fall wurde da gefragt, ob wir eben mal Germanwings Flug 9525 machen können. Und da hatte ich, glaube ich, schon mal gesagt, dass ich da noch nicht so ganz mit mir im Reinen bin, den tatsächlich zu machen. Der ist mir zu nah dran, zu frisch. Ich glaube, da gibt's noch ganz viel Wunden, die man damit wieder aufreißen könnte, wenn man das...
Ja, das stimmt.
Also ich nehme es mit auf die Liste, aber ich verspreche da noch nichts. Und dann kommen wir jetzt nämlich zu dem kritischen Kommentar, der kam von Speedbird699 und zwar eben zu der letzten Folge Feuer an Bord mit Saudia 163, dass die Zusammenfassung über weite Strecken korrekt war, allerdings technisch und vor allem das startbereite Flugzeug des saudischen Königs geht völlig unter. Und dazu muss ich sagen, dass ich in meinen Recherchen zu diesem startbereiten Flugzeug gar nichts gefunden habe. Also wenn das tatsächlich so war, dann tut mir das wahnsinnig leid, dass das nicht mit in die Folge mit eingeflossen ist. Ich habe explizit danach, jetzt danach dem Kommentar nochmal gesucht und habe dazu immer noch nichts gefunden. Also, genau. Und dann kam noch eine Nachricht von Sandy Eisbär zu der Episode Tragödie in Thailand, wo es um Lauda Air ging. Und sie schrieb, dass in diesem Flugzeug ein Bekannter von ihr war und das tut uns natürlich total leid, also.
Ja.
Ja.
Das ist schon heftig, ja.
Genau. Und Ayo 007 hat es schon beim Teaser fast erraten oder hat es schon erraten, denn wir starten wieder mit einer Wunschfolge und die kam von Ayo 007. Denn wir sprechen heute über Qantas 32. Das Ganze geschah am 4. November 2010 und es geht um das größte zivile Verkehrsflugzeug, das jemals in Serie produziert wurde. Die Airbus A380. Ich glaube, das erste Mal, dass wir über ein A380 sprechen. Mhm. Dabei handelt es sich um ein vierstrahliges Großraumflugzeug mit drei durchgehenden Decks. Zwei für Passagiere und eins eben für Fracht. Der erste Flug dieses Typs fand am 27. April 2005 statt. Er dauerte genau 3 Stunden und 54 Minuten, begann und endete in Toulouse in Frankreich. Also genau dort, wo auch die Endmontage der mächtigen Vögel stattfand. Und vielleicht interessant zu wissen, bei der Evakuierungsübung wurden 853 Passagiere und 20 Crewmitglieder nur über die Notrutschen auf der rechten Seite evakuiert. Und das in 78 Sekunden.
Krass, oder? Glaubt man gar nicht, ne?
Nee, also das muss man sich mal vorstellen, fast 900 Leute in unter anderthalb Minuten.
Ja, aber ich sag mir mal, da sehe ich das immer so eine Evakuierungsübung.
Ja.
Da weiß ich, naja gut, okay, da kann ich mich jetzt so in die Schlange stellen und passiert ja eh nichts.
Ja.
Aber wenn das wirklich passiert, ich glaube, dann bricht Chaos aus. Dann würden die das nicht in 78 Sekunden schaffen.
Wahrscheinlich nicht.
Da
aber
ist der Mensch in Panik.
Das ist das Problem, ne? Ja.
Ja, aber trotzdem Respekt. Also ja. In 78 Sekunden ist schon eine Zeit.
Ja, das fand ich auch.
Wenige Zeit.
Also 853 Passagiere, die maximale Anzahl an Passagieren, die transportiert werden können. Singapore Airlines bekam die erste A380 am 15.10.2007. Allerdings folgten auch noch 13 andere. Unter anderem bekamen Air France, British Airways, Etihad Airways, Korean Air, Malaysia Airlines, die Lufthansa, Qatar Airways, Emirates mit insgesamt 123 davon und Qantas diese großen Flugzeuge.
Ja gut, Emirates ist klar. Also
ja.
Wo, weißt du noch, wo wir in Dubai waren? Ja. Da haben wir ja auch teilweise diese großen Flieger gesehen.
Unfassbar, wie viele da einfach nebeneinander standen.
Genau, und das auch nur und in der Luft genauso. Also das war ja krass.
Der Airbus A380, beziehungsweise die Airbus A380, ist 72,7 Meter lang und hat eine Spannweite von 79,8 Metern. Das sind also fast 80 Meter und ein Fußballfeld hat 100 Meter. Also das ist irre. Eine Reichweite von ungefähr 15.200 Kilometern und braucht eine Startbahn von um die 2.750 Metern. Und wird angetrieben von 4 großen Rolls-Royce-Triebwerken. Und wenn ich groß sage, meine ich wirklich groß, denn im Durchmesser hat ein Triebwerk knapp 3 Meter.
Hm.
Das ist also unvorstellbar irgendwie. Ja. Aber kommen wir jetzt zu Qantas 32. Qantas ist die nationale australische Fluggesellschaft mit dem Hauptsitz in Mascot, einem Vorort von Sydney. Gegründet wurde sie schon 1920 und ist damit die drittälteste Fluggesellschaft, die noch fliegt. Hauptbasis für Qantas ist der King Ford Smith International Airport in Sydney. Stand August 2025 fliegen derzeit 128 Flugzeuge für die Airline, davon 8 A380. Kommen wir jetzt aber endlich zum heutigen Fall. Ein Linienflug von London nach Sydney mit Zwischenstopp in Singapur. Das Flugzeug, wie schon die ganze Zeit gesagt, eine A380 mit der Seriennummer 014 und dem Kennzeichen Victor Hotel-Oscar Quebec Alpha und dem Taufnamen Nancy Bird Walton. Gebaut im Jahr 2008 hat sie schon 1843 Flüge und damit 8533 Stunden in der Luft verbracht. Und jetzt schauen wir auf die Cockpit Crew, denn diese wechselte genau vor diesem Flug. Hier befanden sich an diesem Donnerstag Kapitän Richard D. Crabney, ein ehemaliger Kampfpilot, First Officer Matt Hicks, der zweite Offizier Mark Johnson, David Evans, ein Prüfkapitän, genau wie Harry Wubben. In diesem Fall 2 Prüfkapitäne, denn einer der beiden befand sich in der Ausbildung zum Prüfkapitän und doch wurde der eigentliche Kapitän Richard D. Crabney geprüft. Es befanden sich also insgesamt 5 Piloten im Cockpit und zusammen kommen sie auf eine Gesamtflugerfahrung von um die 71.000 Stunden. In der Kabine kümmern sich insgesamt 24 Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen um die insgesamt 440 Passagiere. Chefpurser an diesem Tag, Michael von Reed. Der erste Teil des Fluges, wie eben schon gesagt, von London Heathrow nach Singapur, verlief ganz normal und ohne irgendwelche Probleme. Dann wechselte die Crew zu der Crew, über die wir eben gesprochen haben. Und so beginnt jetzt die letzte Etappe von Qantas 32. Der Flug vom Singapur Changi Flughafen nach Sydney. Während des Rollens zur Startbahn fragt der Kapitän in die Runde: Alles in Ordnung? Sind alle glücklich? Und First Officer Matt Hicks antwortet trocken: Ja, stürzt bitte einfach nicht ab.
Oha.
Ja, und sie hatten keine Ahnung, was also
Noch passieren würde.
Genau. Es ist 9.57 Uhr Ortszeit. Und dazu muss ich sagen, in einigen Berichten steht 9.56 Uhr, einige sagen 9.57 Uhr. Ich habe jetzt mal gesagt, wir nehmen 9.57 Uhr. Also, es ist 9.57 Uhr Ortszeit, als das größte Passagierflugzeug der Welt von Startbahn 20C abhebt. Kurz darauf fahren sie das riesige Fahrwerk ein und schalten den Autopiloten an. ECAM würde ihnen mitteilen, wenn etwas nicht stimmt. ECAM steht für Electronic Centralized Aircraft Monitoring. Dieses System überwacht alle Flugzeugfunktionen und warnt die Piloten, falls etwas nicht stimmen sollte. Der Clou daran ist, dass auch gleich die Lösung zum Problem aufgelistet werden.
Das ist aber praktisch.
Das dachte ich auch. Vielleicht nicht ganz, aber das warten wir ab. Um 10.01 Uhr in einer Höhe von 7.000 Fuß, also ungefähr 2.100 Metern, sind kurz hintereinander zwei laute Knalls zu hören. Gleichzeitig erschüttern sie das gesamte Flugzeug. Im Cockpit springt der Master Caution an, kurz danach der Master Warning. ECAM löst aus und zeigt an, dass ein Triebwerk ausgefallen ist. Kapitän DeCrabney reagiert sofort, stellt den Autopiloten auf Altitude Hold, also die automatische Höhenhaltung, den Flugkurs mit Heading Select beibehalten und er erhöht den Schub mit Hilfe der Schubhebel. Den Rest fliegt er jetzt erstmal manuell. So hält die Maschine jetzt erst einmal aktuell die Höhe und den Kurs. Zeitgleich soll First Officer Matt Hicks sich um ECAM kümmern. Denn die Fehlermeldungen müssen abgearbeitet werden. Und das sind nicht wenige. Wie viel genau, lässt sich im Moment nicht sagen. Doch es kommen mehr und mehr neu hinzu. Kapitän DeCrabney setzt währenddessen die Dringlichkeitsmeldung Pan, Pan, Pan ab.
So, jetzt mal ganz kurz. Ja. Ganz ehrlich, auch wenn ich hier mit sitze und das hier ja auch mitmache, was ist Pan, Pan, Pan? Okay. Vielleicht würde das ja unsere Hörer auch interessieren, die das vielleicht noch nie gehört haben.
Glaube ich, ja. Also, Pan Pan ist, wie eben schon gesagt, eine Dringlichkeitsmeldung, die abgesetzt wird, wenn das Flugzeug aus welchen Gründen auch immer eine bevorzugte Behandlung braucht, aber eben noch keine Lebensgefahr besteht.
Okay.
Anders als bei Mayday, dieser internationale Notruf ist dringender als alles andere.
Also Mayday weiß ich.
Genau.
Also das, genau.
Und signalisiert eben unmittelbare Gefahr für Menschenleben.
Genau, ja.
Jetzt aber zurück ins Cockpit. Pan, Pan, Pan. Qantas 32. Triebwerksausfall. Was die Piloten zu diesem Zeitpunkt nämlich noch nicht wissen, ein Teil des Triebwerks ist nicht mehr da und hat bei der Explosion unter anderem den Flügel und mindestens 650 Kabel und Leitungen beschädigt. Des Weiteren strömt Treibstoff aus. Also, Triebwerk abschalten, aber zu diesem Zeitpunkt brennt es schon. Logische Konsequenz, Feuerlöschanlage im Triebwerk einschalten. Und es scheint zu funktionieren. Der Feueralarm verstummt. Was niemand an Bord von Qantas 32 weiß, ist, dass alle mittlerweile von, also nicht mittlerweile und nicht unmittelbar da, aber es wird nachher von einem Absturz ausgegangen, denn auf der indonesischen Insel Batam wurden eben die Trümmerteile des Triebwerks gefunden.
Oha, krass.
So, und wenn die natürlich Teile finden, denken die, oh Gott, das ist abgestürzt.
Abgestürzt, genau.
Also eben Trümmerteile von Triebwerk Nummer 2 und gleichzeitig aber von einem Flugzeug, das sich noch in der Luft befindet. Auch in der Zentrale von Qantas bemerkt man, dass etwas nicht stimmt. Denn auch sie bekommen die vielen Fehlermeldungen der A380. Genau diese Fehlermeldung versucht First Officer Hicks immer noch abzuarbeiten. Dafür muss er der Reihe nach die Reihenfolge abarbeiten. Erst dann kann er zur nächsten springen. Und es sind eben nicht ein paar, sondern insgesamt sind es 58 Fehlermeldungen.
Oha.
Ja, der hat ein bisschen was zu tun.
Was zu tun, ja.
10.06 Uhr, also in Anführungsstrichen nur 5 Minuten nach dieser Explosion, Zeit, das erste Mal die Passagiere zu informieren. Und durch diverse Reportagen, die ich im Vorfeld und während der Recherche gesehen habe, weiß ich, dass die Durchsage von David Evans beruhigend auf die Passagiere gewirkt haben soll, weil er ruhig und langsam gesprochen hat. Und also auch wenn ich ich kann jetzt nur für mich sprechen, noch nie in dieser Situation war, kann ich mir das schon vorstellen, weil wenn die relativ unaufgeregt sind und man das Gefühl hat, sie sprechen ruhig und entspannt,
das stimmt,
nimmt einem das ja selber so ein bisschen
die Angst. Ja, genau.
Weil, also ich weiß ja auch, wenn, ich fliege ja gerne und habe auch an sich keine Angst, aber wenn dann doch mal so Turbulenzen kommen, wo ich denke, und du guckst zu den Flugbegleitern oder Flugbegleiterin und die sind noch so völlig entspannt, dann denkst du, ja, alles cool.
Ja, genau.
Ja, weil solange die entspannt sind,
ja,
haben wir auch nichts zu befürchten. Während sie also nun eine Warteschleife nach der anderen über dem südchinesischen Meer fliegen, um sich auf die Landung vorzubereiten und zu testen, was alles noch funktioniert und was nicht, dazu gehört eben dann auch die Sichtung des Schadens. Second Officer Mark Johnson macht sich auf den Weg in die Kabine. Passagiere berichten im Nachhinein, dass auch er sehr ruhig war, ein freundliches Lächeln auf den Lippen hatte und erklärte, es ist nicht so schlimm, man solle sich keine Sorgen machen. Zurück im Cockpit berichtet er den anderen Piloten ausführlich, was er gesehen hat. Das Triebwerk 2 explodiert ist, Teile davon den Flügel zerschlagen haben und dass Treibstoff austritt. Und genau das erklärt auch, wie es zu so vielen Fehlermeldungen kommen konnte. Insgesamt brauchte der First Officer 55 Minuten, um alle Meldungen abzuarbeiten und jeweils die richtigen Checklisten durchzugehen.
Das ist ja spooky.
Ja, also es ist gut, dass du so ein System hast, aber ja, wenn du dann erstmal das Problem hast, ja, dann genau, sitzt du da. David Evans, einer der Prüfkapitäne, soll alles für die Landung berechnen. Also auch, ob die Länge der Landebahn ausreichend ist. Denn sie sind viel schwerer als bei einer normalen Landung. Schließlich wurden sie in Singapur für einen 7-Stunden-Flug betankt, inklusive 2 Tonnen extra Treibstoff für einen eventuellen Umweg, da auf der Strecke zwischen Singapur und Sydney zuvor ein Vulkanausbruch war und sie eben nicht wussten, ob sie jetzt umgeleitet werden müssen oder nicht. Und beim Berechnen aller Variablen stürzte sogar sein Computer ab.
Nicht im Ernst.
Ja.
Oh Mann.
Und er versucht es dann nochmal, aber da gab er dann wirklich nur noch das Nötigste ein. Und das Ergebnis folgt prompt, die Landebahn ist zu kurz. Treibstoff ablassen ist aber durch die vielen Defekte keine Option. Daraufhin änderte Evans noch einmal ein paar seiner Eingaben und kam dann zu dem Ergebnis, dass sie mit einer Landegeschwindigkeit von 166 Knoten ungefähr 150 Meter vor Ende der 4000 Meter langen Landebahn zum Stehen kommen würden. Und ich habe ja am Anfang schon gesagt, dass sie eine Startbahnlänge von 2750 Metern brauchen. Zum Landen bräuchten sie eigentlich 2620 Metern. Also das sind die Vorgaben, wenn alles perfekt wäre. Und jetzt eben haben sie noch 150 Meter zum Ende. Mit Glück vielleicht.
Ja, wir sind gespannt, ob es gelangt hat. Oder ob sie da überhaupt gelandet sind.
Dann taucht wieder eine Meldung auf von ICAM. Und zwar die, dass sich das Flugzeug im Ungleichgewicht befindet. Der rechte Flügel ist fast 10 Tonnen schwerer als der linke. ICAM empfiehlt, Treibstoff umzupumpen. Doch im Cockpit sind sich alle einig. Das ergibt in dem Fall überhaupt keinen Sinn. Dadurch würde die Brandgefahr nur noch mehr ansteigen. Also tun sie es nicht, auch wenn das die Landung erschweren würde. Zeit, dem Tower mitzuteilen, dass sie einen langen Anflugsweg brauchen und sich die Rettungskräfte bereithalten sollen wegen des Treibstofflecks. Es wird Zeit, die A380 mit insgesamt 469 Menschen inklusive der Crew an Bord sicher auf den Boden zu bringen. Noch weit oben simuliert Kapitän De Crepney das Rollen des Flugzeugs, um das Ausrichten auf die Landebahn zu testen. Schließlich haben sie 65% Rollsteuerung an den Querrudern verloren. Nach links rollt die A380 ganz normal. Nach rechts ist dagegen schon schwieriger. Aber der Kapitän ist sich sicher, dass er es schaffen kann. Auch wenn er weiß, dass sie nur diesen einen Versuch haben.
Ja, oben bleiben ist ja auch eh keine Option.
Nee.
Irgendwann
irgendwie müssen runter, sie.
Genau.
Aber wir kennen es ja auch schon aus den anderen Episoden. Wenn man denkt, man hat alle Probleme gelöst, kommt immer noch eins obendrauf.
Das stimmt.
Und genauso ist es hier auch, denn anscheinend ist die Hydraulik für das Fahrwerk ausgefallen. Sie müssen sich also auf die Schwerkraft verlassen und darauf, dass es auch so wirklich einrastet und dann das Gewicht des Flugzeugs tragen kann.
Ja, aber jetzt sagen wir mal bitte, dass das funktioniert hat.
Hat es.
Ja, gut.
Nach 2 Minuten weiteren Hoffen und Bangen leuchten alle Fahrwerkskontrolllampen grün auf. Noch 2 Minuten bis zur Landung. Das Problem, die Warnmeldung für einen Strömungsabriss meldet sich. Einen Knoten langsamer als berechnet und die Maschine droht den Auftrieb zu verlieren. 3 Knoten zu viel und sie schießen wahrscheinlich über die Landebahn hinaus. Jetzt noch ein paar Minuten volle Konzentration, dann haben sie es hoffentlich endlich geschafft. Qantas 32 setzt um 11.46 Uhr Ortszeit wieder in Singapur auf Landebahn 20C auf. Und jetzt geht es darum, das tonnenschwere Flugzeug zum Stehen zu bringen. Einen Schubumkehrer, die Hälfte der Spoiler sowie die Querruder waren nicht funktionsfähig. Kapitän Di Krabny tritt auf die Bremse. Aber merklich langsamer werden sie im ersten Moment nicht. Berichten zufolge soll First Officer Hicks geschrien haben, er solle fester bremsen. Und der Kapitän entgegnete ihm daraufhin, dass er schon komplett durchtreten würde. Die Strecke bis zum Ende der Landebahn wird kürzer, doch sie schaffen es. 150 Meter vor dem Ende der 4 Kilometer langen Piste kommen sie endlich zum Stehen. Alle 469 Menschen sind wieder auf dem Boden, doch in Sicherheit sind sie noch nicht. Denn es läuft weiter Treibstoff aus der kaputten linken Tragfläche und sammelt sich dort. Und das, wo die Bremsen im Fahrwerk um die 900 Grad heiß sind. Auch nach der Landung häufen sich die Alarmmeldungen im Cockpit wieder. Der Kapitän und der Rest der Piloten stehen vor einer schwierigen Entscheidung. Evakuieren oder nicht? Er muss abwägen, denn wir haben ja zu Beginn schon über das Evakuieren gesprochen und dass dies innerhalb von 90 Sekunden geht. Aber er weiß auch, dass sich die Menschen dabei verletzen würden und Schürfwunden wären dabei noch das harmloseste, was zu erwarten ist. Hm. Ich meine, das Flugzeug ist so hoch, ja. Die springen ja fast aus irgendwie im zweiten, dritten Stock, selbst wenn du da Rutschen hast. Aber
ja, könnte immer noch was Schlimmeres passieren.
Genau, und ich hatte nämlich mal nachgelesen, weil selbst bei diesen Evakuierungsübungen waren schon Leute dabei, die sich zum Beispiel das Bein gebrochen haben oder
so. Also, ja, ist klar, es ist nicht so einfach, es sieht immer einfach aus.
Genau.
Ne, wenn man das so sieht, aber
Mike, ist nicht. Michael von Reed, der Chefpurser, sorgt mit seiner Kabinencrew dafür, dass die Passagiere weiter auf ihren Sitzen bleiben. Die Feuerwehr will loslegen, doch so einfach ist das nicht. Denn obwohl alle Triebwerke heruntergefahren sind, meldet sich die Feuerwehr mit der Bitte, auch Triebwerk 1 abzuschalten. Dieses läuft nämlich anscheinend noch. Die Anzeigen im Cockpit sagen das Gegenteil. Anscheinend wurde auch dieses Steuerkabel beschädigt. Der leitende Flugdienstberater aus Sydney empfiehlt der Feuerwehr, den Wasserstrahl genau auf das Triebwerk zu richten. Doch auch das ändert nichts. Sie müssen also eine Position finden, aus der sie einen Schaumteppich aufbringen können, der sich über das Flugbenzin legt, damit sich dieses eben nicht mehr entzünden kann, ohne dass sie selbst ins Triebwerk gesaugt werden. Es funktioniert und nach einer gefühlten Ewigkeit wird auf der rechten Seite der Maschine eine mobile Fahrgasttreppe angesetzt. Und so können alle Passagiere jetzt ruhig und gesittet nacheinander das größte Passagierflugzeug der Welt verlassen. Das Ganze dauert über eine Stunde. Der letzte verließ das Flugzeug um 13.54 Uhr, also mehr als 2 Stunden nach der Landung. Das finde ich schon krass. Das musst du dir mal überlegen. Du weißt, du hast das irgendwie gerade durchgestanden und jetzt musst du da noch sitzen bleiben.
Ja gut, das ist aber auch wieder das. Du weißt ja nicht, was passiert ist. Gut, du hast vielleicht die Explosion gesehen.
Ja.
Aber sonst wüsstest du jetzt nicht, denkst du, es ist alles in Ordnung, wenn...
Na gut, aber wenn du da sitzt an deinem Fensterplatz und dann steht draußen alles voller Feuerwehr.
Ja, natürlich würde dann die Panik aufkommen. Ne? Das habe ich mir so vorhin auch so überlegt. Ne?
Eine weitere Stunde dauert es, bis sich Triebwerk 1 endlich abschaltet. Also, ja, ich weiß nicht, ob ich es könnte, da so ruhig sitzen zu bleiben. Und du musst, dir bleibt ja nichts anderes übrig, aber...
Ja, aber Wenn ich da eine Explosion gesehen hätte, wäre ich auch. Ich glaube, der wäre schon am Herzinfarkt gestorben. Aber das ist eine andere Sache.
Aber Kapitän Richard de Crespigny war sich eben sicher, dass alle im Flugzeug am sichersten aufgehoben waren. Und damit hatte er schlussendlich auch recht. Die Cockpit-Crew selbst ist total schockiert, als sie das fast schon zerfetzte Triebwerk nach dem Aussteigen aus der Nähe sehen. Und Qantas, die reagieren sofort und ziehen alle A380 aus dem Verkehr. Der damalige Firmenchef erklärt, dass dies so lange andauern wird, bis sicher ist, dass sich alle Sicherheitsbestimmungen erfüllen lassen. Denn jetzt ist die ATSB am Zug, das Australian Transport Safety Board. Sie sollen herausfinden, was mit dem Triebwerk geschehen ist und vor allem warum. Für die genaue Untersuchung schauen sie sich auch die Trümmerteile an, die auf der indonesischen Insel Batam gefunden wurden. Und dazu gehört ein gebrochenes Schaufelrad. Und dieses aus dem Triebwerk ein Schaufelrad. Und als die Ermittler sich dieses Schaufelrad genauer ansehen, fällt auf, dass es dicker ist als normalerweise. Es scheint, als wäre es so schnell gelaufen, dass es sich anscheinend währenddessen ausgedehnt hat, und zwar so lange, bis es schließlich brach. Diese Kleinteile waren also scheinbar für die Löcher in der Tragfläche, dem Tank, den unzähligen Kabeln und Leitungen verantwortlich. Die Erklärung für die ganzen Ausfälle und ICAM-Meldung.
Ja, aber wie kann denn sowas passieren? Das ist ja halt die Frage.
Genau, weil eigentlich bricht sowas ja nicht.
Nee, richtig.
Da kommen wir jetzt zu. Die ATSB baut das gesamte Triebwerk auseinander und finden Spuren eines Ölbrandes. Jetzt wissen sie also, dass sie nach einem Ölleck suchen müssen. Und sie finden es. In einem Ölzufuhrstutzen konnte Öl hinausgelangen, das sich dann durch diese hohen Temperaturen eben entzündete. Und die Hitze führte zu einem Schaden an der Turbinenscheibe, die daraufhin ihre Kraftanbringung zur Antriebswelle verlor und sich dann so schnell drehte, dass das Material den Fliehkräften einfach nicht standhalten konnte.
Naja, aber dann stellt sich die Frage, wie kam es denn zu dem Leck?
Ja, dafür schicken sie jetzt eben diesen Ölzufuhrstutzen, was für ein Wort, direkt zu Rolls-Royce, also dem Hersteller der Triebwerke. Und hier findet man die Antwort recht schnell auf diese Frage. Denn als dieser Stutzen gebohrt wurde, also ausgehöhlt im Prinzip, kam es zu einer Fehlausrichtung beim Bohren. Und die genaue Ausrichtung oder diese ungenaue Ausrichtung führte dazu, dass eine Seite dieses Rohrs zu dünn war als die andere. Mhm. Und dadurch kam es genau auf der Seite zu einem Ermüdungsbruch.
Ah, okay.
Und genau so, also nicht exakt so, denn das waren jetzt meine Worte, im Untersuchungsbericht steht es aber so drin. Und es dauerte auch nur 29 Tage, bis eben einer der ersten Berichte veröffentlicht wurde und man andere Betreiber der A380 warnte. Zusammen mit der Empfehlung, die Triebwerke des gleichen Typs untersuchen zu lassen. Und genau so reagiert auch Rolls-Royce. Sie zogen alle Triebwerke, bei denen der gleiche Produktionsfehler auftrat, aus dem Verkehr.
Und wie viele waren das? So geschätzt?
Naja, es gab zum Glück in Anführungsstrichen nur 40 A380 mit den gleichen Triebwerken. Okay. Also insgesamt 160 Triebwerke. Und gefunden wurde diese fehlerhafte Senkbohrung bei 34 von ihnen.
Ja, zum Glück haben die das nachkontrolliert.
Mhm. Außerdem hat Rolls-Royce die Qualitätskontrolle verbessert und es gibt mittlerweile Software, die das Triebwerk in so einem Fall selbstständig abschaltet. Das Ganze ging wahrscheinlich nur so glimpflich aus, weil die Crew so erfahren war und vor allem ruhig blieb und zusammenarbeitete. Das Flugzeug selbst wurde umfangreich repariert, bekam 4 neue Triebwerke, der Flügel wurde logischerweise repariert und die Erneuerung von mindestens, Achtung, 6 Kilometern Kabeln und Leitung. Oh,
heftig. Oh mein Gott, weil das denkt man gar nicht. Ne? Man denkt, wo hat denn das alles Platz?
Ja. 1,5 Jahre später, am 28. April 2012, nahm die A380 nach vielen Tests den Flugbetrieb wieder auf und fliegt noch heute für Qantas. Denn Ich habe während der Recherche dann mal geguckt und als ich das Flugzeug gesucht habe, genau dieses Flugzeug, war es gerade just in dem Moment in L.A. gelandet.
Nein.
Ja, kam aus Sydney und ist in L.A. gelandet.
Ja, siehst du, ist doch alles in Ordnung.
Ja. Der Kapitän Richard D. Krabny schrieb insgesamt 2 Bücher über Qantas 32. Und zwar einmal Fly, The Elements of Resilience und QF 32. In einer ZDF-Doku habe ich gesehen, also ein Passagier von Qantas 32 hat das erzählt, dass sich nach dem Ganzen der Kapitän im Flughafen vor die Passagiere gestellt haben soll. Dann soll er seine private Handynummer rausgegeben haben und gesagt haben, für den Fall, dass die Passagiere nicht gut behandelt werden, sollen sie sich bei ihm melden. Also das fand ich schon krass. Wenn das stimmt, Hut ab.
Ja, das stimmt. Das ist wirklich mega.
Ja.
Ja.
Und in der gleichen Doku erzählte ein anderer Passagier, dass er sich während des Fluges seine Kreditkarte in die Socke steckte, um sicherzugehen, falls sie doch abstürzen, dass man ihn identifizieren kann.
Das ist aber auch schlau.
Habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Ja, aber überleg mal, sowas zu machen, dass du jetzt denkst, oh Gott, jetzt stürzen wir ab, jetzt das war's.
Ja.
Und ja,
Hammer. Habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Nee, ich auch nicht. Aber ganz ehrlich.
Ja, das ist verrückt.
Ja.
Ja, und damit sind wir am Ende. Nach dem letzten Fall war das vielleicht ganz gut, dass wir mal wieder ein Happy End hatten.
Ja.
Wir mögen Happy Ends.
Ich war ja beim letzten Fall nicht dabei, aber ja, so, wenn ich das schon jetzt so gehört habe mit Verbrennung, ja gut, okay. Dann bin ich auch froh drüber.
Ja.
Genau, dass wir jetzt mal ein Happy End hatten.
Genau. Und dann kann ich euch erzählen, in 14 Tagen gibt es eine ganz besondere Folge. Das ist nämlich unsere, ich weiß nicht, ob du mitgezählt hast, unsere 50. Episode.
Die 50. schon?
Verrückt,
nein,
oder?
Ich habe nicht mitgezählt, ich muss das gestehen.
Ja, die 50.
Ja, cool.
Genau. Und ich hatte euch ja schon gefragt. Also wir werden die ein bisschen anders gestalten als sonst. Freut euch drauf. Ihr werdet es dann erfahren.
Okay, dann weiß ich genauso wenig wie die Zuhörer. Ich weiß es nämlich auch
noch
nicht.
Ich werde dich gleich noch briefen.
Okay.
Genau, am Schluss hört ihr gleich noch die Outtakes, wie immer. Und dann würde ich sagen, wünschen wir euch jetzt zauberhafte 2 Wochen.
Genau, bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Bis tschüss. Bald. Tschüss.
Dann wechselte die Crew zu der Crew, über der die.
Das.
Ja. Wer, wie, was, dit, dit.
Gott sei geträumt.
Grillenzirpen.
Ja,
Grillenzirpen fügen Sie bitte hier ein. Die Feuermeldungen müssen abgearbeitet werden. Fehlermeldung. Es sind Fehlermeldungen. David Evans, einer der Prüfkapitäne, soll alles für die Landung berechnen. Es wird Zeit, die A380 mit den insgesamt 469 Menschen inklusive der Crew an Bord sich auf dem Boden sicher auf den sich. Außerdem hat Rolls-Royce die Qualität. Das Flugzeug selbst wurde umfangreich repariert, bekam 4 neue Triebwerke. Werke?
Werke?